Vielen Dank für das Anspiel. Ging dabei, wie Sie gemerkt haben, um eine Umkehr der Rollen, oder in denen wir uns begegnen manchmal. Eine Rolle, die oben ist und jemand, der oben ist und gewohnt ist, zu sagen, wo es lang geht. Und dann auf einmal jemand anderes, eine andere Seite kommt nach oben. Und das hat was mit diesem Bibeltext zu tun. Deswegen ist das Anspiel da gewesen. Ich möchte das gleich erläutern, worum es dabei geht, was das in uns auch bewirkt, aber auch in uns als Gemeinde bewirken kann, wenn wir tatsächlich Jesus begegnet sind. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, den Predigttext, das muss ich ein bisschen mehr so, oder? So bin ich gut zu hören? Überschlage ich mich da hinten tontechnisch? Alles gut, ich bekomme zugewunken und kriege einen Daumen hoch. Als ich gefragt wurde, ob ich in den Impulse komme, klar, immer gerne, und habe dann überlegt, dass ich ganz gern doch noch mal was zu Ostern sagen würde und hatte diesen Text rausgesucht. Und bei dem Gespräch wurde mir dann klar, ich habe den Text bisher immer so gepredigt, der kommt ja immer mal wieder vor, dass ich ihn gepredigt habe, wie kommen wir in den Osterglauben hier rein? Weil das ist eigentlich an Ostern, wie werde ich in den Osterglauben reingezogen? Und jetzt war aber die Vorgabe, was verändert sich dadurch, dass Jesus begegnet? Was verändert sich in deinem Leben? Was hat sich real verändert? Ich habe überlegt, bringt das was, einen Erlebnisbericht zu geben und was dazu zu sagen? Aber ich wollte gern vom Text her sagen, was hat sich denn verändert für die Frauen? Die sind in dem Moment Jesus begegnet, nicht nur Jesus, auch dem Engel. Was hat sich für sie verändert? Und von daher zu verstehen, was hat sich für uns eigentlich verändert und soll sich verändern und kann sich verändern? Für mich persönlich, vor allem aber auch in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde. Was bedeutet das überhaupt, Gemeinde geworden zu sein? Das möchte ich heute ein bisschen mit Ihnen angucken. Vielleicht etwas mehr, sagen wir mal, Bibel, auslegungsmäßig, also von dem Text selber her, vielleicht nicht so frei gepredigt, sondern sehr genau am Text nachgucken. Was sagt er uns denn darüber, was sich verändert, dadurch, dass wir Jesus begegnen? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, wecke uns das Ohr, dass wir es hören wie ein Jünger. Amen. Man muss denken, genau, wir haben die Frauen schon da, das ist super. Das sind die Frauen, die kommen. Und das heißt, was hat sich für die verändert? Und in der damaligen Zeit, das wissen die meisten von Ihnen wahrscheinlich, war das so, was Frauen gesagt haben, zählte nicht wirklich. Die waren nahezu nicht zeugnisfähig vor Gericht. Das heißt, Frauen konnten eigentlich nichts bezeugen oder nichts sagen. Und jetzt durch die Begegnung am offenen Grab, am Grab, was leer ist mit dem Engel, bekommen die Frauen auf einmal einen Auftrag. Das heißt, die Frauen, die eigentlich immer nur dafür da waren, Befehle zu empfangen, gesagt zu bekommen, was zu laufen hat, zu machen, sollen jetzt auf einmal hingehen und den Jüngern etwas sagen. Das ist, man muss schon sagen, wirklich eine völlige Umkehr. Das ist das, was in dem Anspiel ein Stück weit drin war. Auf einmal kehren sich die Rollen um. Diese Frauen sollen was sagen, den Jüngern, was die größte Untertreibung oder Übertreibung der Weltgeschichte ist, dass tatsächlich Jesus auferstanden ist von den Toten. Und sollen Zeugnis geben. Der Verkündigungsauftrag an Frauen steckt da drin. Der ist in der Geschichte unserer Kirchen sehr lange wieder zugedeckt worden, wieder an den Rand gedrängt worden. Wir müssen sehen, hier ist von einem Herrenwort her, von Jesus Christus selber her, dieser Verkündigungsauftrag gegeben worden. Geht ihr hin. Der Engel sagt sogar, siehe, ich habe es euch gesagt. Jesus sagt, geht dahin, sagt es ihnen. Und das heißt, sie kriegen den Auftrag und sollen das machen. Und jetzt hat sich auf einmal etwas verändert in der Rolle. Sie sind die, die verkündigen sollen. Sie sind die, die etwas sagen sollen für Christus. Und zwar das Evangelium, den Kern des Evangeliums. Sind wir uns darüber klar? Den Punkt muss ich jetzt kurz noch machen. Ohne die Frauen, die bei der Kreuzigung dabei gewesen wären und ohne die Frauen, die am Grab gewesen sind, würden wir die Kernstücke unseres Evangeliums nicht kennen. Markus macht das sehr klar mit seinem berühmten Markus-Schluss, wo er eigentlich abbricht mit: Sie liefen weg vom Grab und fürchteten sich sehr und sagten niemandem etwas. Damit hört eigentlich das Markus-Evangelium auf. Es gibt noch einen Schluss daran, aber das Rätsel, eigentlich soll man einen Rätsel hinterherdenken. Wie kann denn das sein, dass wir das alles wissen, wenn die Frauen nichts gesagt haben? Natürlich haben die was gesagt. Matthäus erzählt uns, wie das weitergegangen ist. Das Besondere ist, es geht hier nicht nur um Frauenrolle. Das auch, völlig klar. Aber es geht überhaupt darum, wird das niedrig Bewertete, werden die niedrig an den Rand gedrängten Menschen beachtet oder nicht? Und was Jesus hier macht, ist sagt, beachtet die. Ihr habt was zu sagen. Ihr habt aus eurer Rolle heraus etwas zu sagen, denen, die oben und vorne dran sind. Vielleicht auch für die Gemeinde, vielleicht auch für die Ältestenwahlen, die jetzt anstehen, dass man sagen kann, wer kann denn da mitreden? Kann ich mir das zutrauen? Will ich das überhaupt? Kann ich dabei sowas dabei sein? Ja, wir brauchen alle. Brauchen auch in dieser Gemeinde Älteste, die bereit sind, mitzureden. Und das heißt nicht, ich muss, wer weiß was können, muss, wer weiß was sein. Nein, Jesus sagt, du kannst etwas sagen. Das ist hiermit auch gemeint. Ich will aber noch eine zweite Übertragung an der Stelle machen. Ich habe gemerkt, das betrifft auch in unserer Seele Anteile. Es gibt in unserer Seele Anteile, die sagen, nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht von Gott verkündigen. Ich kann das Wort Gottes nicht weitersagen. Ich bin Beauftragter für die Predikantenarbeit und muss immer auch für die Predikantenarbeit Werbung machen und kriege ganz häufig gesagt, ja, das kann ich nicht, da sehe ich mich nicht, weiß ich nicht. Das sind so, Entschuldigung, die Sprüche, die man dann zu hören bekommt. Jesus ist der Ansicht, nein, du kannst das. Du kannst das. Und zwar gerade die Anteile in deiner Seele, die dir sagen, mir glaubt doch keiner. Wissen Sie, die Jünger haben doch auch nicht geglaubt. Das steht doch in der Bibel drin, oder? Die Emmaus-Jünger. Jesus geht mit den Emmaus-Jüngern und dann erzählen die, und jetzt haben uns Frauen erschreckt. Die Frauen haben uns, wir armen Jünger sind erschreckt worden von den Frauen. Fast ihren Zirn, oder? Die haben uns erschreckt und erzählen uns Märchen. Die haben ihnen nicht geglaubt. Na klar. Jesus sagt auch nicht den Jüngern, passt mal auf, gebt ihr den Frauen die Rechte, dass sie auch was sagen dürfen. Nee, er sagt den Frauen, geht ihr hin, macht das, fordert euer Recht, sagt das. Nicht, was ihr zu sagen habt. Es geht hier nicht um eine allgemeine Frauenrechtsbewegung. Für uns geht es immer darum, von Christus beauftragt zu sein, zu sagen, was er uns sagt. Das setzt uns ein in alle unsere Rechte. Auch als Mensch. Ja, wir können uns natürlich selber verwirklichen, wer weiß was, aber der eigentliche Punkt für Jesus ist, du kannst etwas von mir sagen. Sag das. Wir brauchen dazu eine Begegnung. Soweit, jetzt habe ich den ersten Teil geschafft. Der sollte eigentlich viel kürzer sein. Frau Bublis hat mir gesagt, ich soll nicht so lange predigen. Nein, hat sie nicht so gesagt, aber im Prinzip um die Uhr. Das wird leider nichts, oder? Die Küche hält die Nudeln warm und das wird jetzt, genau. Was wir dazu brauchen, ist die Begegnung. Wir brauchen eine Beauftragung. Und jetzt kommt ein etwas längerer Abschnitt, der ein bisschen differenziert und diffizil ist. Ich hoffe, ich kann es rüberbringen, sagen wir es mal so. Und zwar, es gibt in diesem Text zwei Beauftragungen. Einmal durch den Engel und einmal durch Jesus Christus selber. Und das ist bemerkenswert, weil zweimal wird fast dasselbe gesagt. Und sagt dann auch nochmal, geht zu den Jüngern, sagt ihnen, sie sollen da und da hingehen und dort werden sie mich erleben. Und jetzt ist das Spannende, dass, wenn sowas sich doppelt in der Bibel, wenn uns quasi dasselbe nochmal erzählt wird, was hat sich verändert? Und deswegen ist der Text sehr spannend auf die Frage hin, was verändert sich, wenn mir Jesus begegnet? Weil zuerst ist nicht Jesus begegnet, sondern es ist der Engel begegnet. Und dann begegnet Jesus. So, und wenn die den Auftrag schon vom Engel haben, dann müssen wir sagen, es ist Gottes Wort. Der Engel wiederholt das, was Jesus im Evangelium früher gesagt hatte, gibt einen richtigen Verweis darauf, wiederholt diese Worte, aber es ist völlig klar, es ist ihnen jetzt von Gott gesagt. Aber es ist noch nicht das Ganze. Das Ganze wird es erst, wo es von Jesus gesagt wird. Und das ist eine sehr spannende Sache. Wie kann denn das sein, dass etwas von Gott gesagt wird und trotzdem noch nicht der ganze Auftrag ist? Frau Davidson, wir hatten das im Gespräch, wir haben da gesessen in der Sakristei, haben das vorbereitet und ich hatte das noch gar nicht so sehr im Blick, aber Sie haben einen sehr guten Einwand gebracht, der mich noch mal einen Schritt weitergebracht hat im Verständnis dieses Textes. Wie begegnen wir denn Christus? Können den Text ja nicht so predigen, dass ich Ihnen sage, ja, morgen wird Jesus Ihnen so begegnen, dann wär toll, oder? Na ja, klar, dann hätten wir sozusagen den direkten. Für uns ist die Begegnung aber in gleicher Weise da. Und da wissen Sie, Sie haben das sehr klar gesagt, das ist auch ein Gedanke, den ich auch sehr häufig habe. Wenn wir Worte so hören, wir hören ja Bibelworte ganz häufig oder singen Lieder ganz häufig und es ist so in uns, es passiert nicht groß was. Ich schlage die Bibel auf, denke, ich muss den Predigtext jetzt predigen und dann weiß ich nicht so richtig. Dann bin ich eine von den Frauen und denke, ich habe nichts zu sagen, oder? Fühle ich mich auch relativ schwach und weiß nicht, was soll ich da sagen? Und nach einer Weile, auf einmal fängt ein Wort an, ja, wie soll ich das sagen? Wie auf einmal, dass ich merke, Moment mal, da steckt was drin. Und auf einmal ist da Energie drin und passiert da was. Oder ein Wort spricht mich an. Ich merke, ich bin gemeint. Ein Wort redet in meine Situation hinein und wird auf einmal wichtig für mich. Ich habe jetzt die Konfirmationen auch bei mir, eine meiner Ältesten, 85, erzählt immer von ihrem Konfirmationsspruch, dass sie den von ihrem Pfarrer gekriegt hat und den doof fand. Damals. Durfte man damals schon, oder? Na, durfte man Sachen doof finden aus der Bibel. Und dann aber über ihr Leben gemerkt hat, in gewissen Situationen spricht er auf einmal zu mir. Und das sind die Momente, wo wir merken, jetzt ist er da und redet mit mir. Gott selber redet in diesen Worten. Ich hole mir das Wasser, oder genau da. Ich habe mir extra Wasser geholt, weil ich leicht erkältet bin, Entschuldigung. Wenn ich das merke, dann ist das eigentlich das Entscheidende, dass ich auf einmal spüre, jetzt ist er in meiner Nähe. Wenn die Worte anfangen zu leuchten, wenn die Worte auf einmal Bedeutung bekommen, wenn ich ihnen hinterhergehe. So, und jetzt ist das Spannende das. In dem Engel redet bereits Gott. Die Frauen hören ihn schon. Sie laufen freudig vom Grab weg, mit Furcht und Zittern, na klar, aber doch schon Freude in sich. Das heißt, es hat schon gewirkt. Das ist schon Gottes Wort. Aber was ist das, was dann erst durch Jesus Christus quasi vollständig da ist? Wie kann das sein? Dass ich Gottes Wort höre und es in meinem Herzen wirkt und ich merke, ich bin angesprochen. Und trotzdem ist es noch nicht die Vollendung, sondern die Vollendung wird es erst in Jesus Christus. Wie kann das sein, dass erst in Jesus Christus? Und dann habe ich gedacht, das muss wie folgt auszulegen sein. Wie Jesus ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott, der Vater, redet zwar, aber er macht noch nicht die vollständige Zusage in seinem Wort, damit sein Sohn die volle Zusage machen kann. Der Vater selbst tritt zurück und übergibt alle Gewalt in Jesu Hand, damit sein Sohn alles sagen kann, die volle Botschaft bringen kann. Es ist ein Zurücktreten des Vaters hinter den Sohn, damit in diesem Sohn aller Welt enden, das Knie beugen und ihn loben. Er will durch Jesus Christus, er will als der Vater Jesu Christi gelobt werden. Was sagt er denn noch nicht? Was ist denn das, was noch fehlt? Das heißt, das Lebendigmachen ist in beidem drin, ist sowohl in dem Wort Gottes durch den Engel, als auch in dem Wort Jesu Christi drin. Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist in der Inhalt der Botschaft. Auch die Umkehr findet schon durch den Engel statt. Er sagt, verkündigt ihr. Was ist das, was jetzt noch fehlt? Was Gott macht, wenn er zwei Schritte macht, wissen wir, es ist in der Bibel öfters mal, dass Gott nicht auf einmal etwas tut, sondern in den zwei Schritten etwas tut. Und der erste Schritt noch nicht ganz vollkommen ist, damit jetzt eine Situation entsteht, in der der Mensch sich entscheiden kann. Was passiert? Gott hat schon gesagt, durch den Engel, geht hin und verkündigt. Aber es fehlt noch was, nämlich die Erfüllung. Die haben Jesus noch nicht gesehen. Die haben nur eine Zusage. Das ist noch nicht tatsächlich wahr geworden für sie. Sie haben es schon im Herzen gehört, aber sie haben Christus noch nicht selber gesehen. Das fehlt noch. Aber jetzt kommt die Frage, gehen sie und verkündigen sie oder schweigen sie, weil sie sich zu sehr vor den Menschen fürchten, weil sie zu sehr in ihrer Rolle bleiben? Gehst du und verkündigst du? Wenn du das mal in deinem Leben gespürt hast, ein Wort spricht mich an und ich denke, bei vielen von ihnen wird das so sein, dann ist die Frage, gehst du und verkündigst du mit? Ich habe etwas gehört, ich habe ein Wort zu sagen. Und wenn es mein Konfirmationsspruch ist, der zu mir geredet hat, oder schweigst du, bleibst du still? Ich weiß, nicht alle können reden, nicht alle können sprechen. Manchmal ist es nur das Abendmahl. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Aber dann tun wir etwas. Aber die Frage ist, tun sie das? Und die Frauen laufen weg. Ich weiß noch, da war das Bild, ich weiß, das ist jetzt nicht da, wo die so fröhlich weglaufen, oder? Und so richtig hinlaufen. Und das ist der Punkt, in diesem Moment, wo du tatsächlich dir das vornimmst, dann wirst du Christus begegnen. Und jetzt wird etwas Neues passieren. Der Engel hatte gegrüßt mit, fürchtet euch nicht. Wird manchmal von Pfarrern sehr gerne erwähnt, wie oft fürchtet euch nicht in der Bibel vorkommt. Christus grüßt anders. In der Übersetzung stand, seid gegrüßt. Steht im Griechischen, chairete, freut euch. Das ist der Gruß im Griechischen. Aber der hat hier, der ist halt abgeflacht im normalen Sprechen zu, ja, so wie wir sagen, grüß Gott. Und man hat den Eindruck, ja, der hat halt grüß Gott. Aber dass ich eigentlich Gott grüßen soll oder dass mich Gott segnet, was da drin steckt. Und genauso ist es in dem Chairete. Da ist eigentlich drin gemeint, freue dich, freut euch. Und wenn man die anderen Auferstehungsberichte liest, dann merkt man, das ist eine Inspiration. Christus haucht mit diesen Worten die Freude in die Herzen der Frauen ein. Das ist etwas darüber hinaus. Es ist nicht nur ein fürchte dich nicht, sondern jetzt kommt eine Freude in diese Frauen hinein, die sie auch verkündigen können. Sie müssen jetzt nicht mehr nur verkündigen, der Engel hat uns gesagt, Christus ist auferstanden, sondern jetzt können sie sagen, ich habe es erlebt. Da war er, da hat er gestanden. Wir müssen nicht nur sagen, Gott hat uns versprochen, dass er in seinem Wort mit uns reden wird, sondern man kann sagen, ich habe das gehört. Ich habe Momente gehabt, wo mir Gott so nahe war in seinem Wort, dass ich sagen kann, ich habe ihn gehört und kann das sagen. Das war der Punkt, wo ich anfangen konnte, Pfarrer zu werden. Wo ich sagen konnte, ja, ich habe das gehört und jetzt kann ich das auch sagen, dass er da ist und wirklich in meinem Leben präsent ist. Der entscheidende Kern dieser Freude, dieser Inspiration. Wenn Sie bei den anderen Evangelien ist es zum Beispiel, wo Jesus sagt, Maria, wo er sie mit Namen anreden kann. Das ist auch diese Inspiration. Du bist gekannt. Ich kenne dich. im Johannesevangelium dann nochmal ganz dezidiert, wo er die Jünger anhaucht und sagt, ich gebe euch die Macht, Sünden zu vergeben. All das steckt in diesem Freut euch mit drin. All das darf man da mithören, weil die ganze Macht Jesus Christi in die Menschen eingeht mit diesem Wort. Nämlich, und jetzt kommt das Entscheidende, was sich verändert hat, im Gegensatz zu dem Engel, der sagt, geht zu den Jüngern. Jesus sagt, geht zu meinen Brüdern, geht zu meinen Geschwistern. Brüder ist hier wirklich auch der Gesamtbegriff. Und es ist wie im Deutschen Geschwister gemeint, alle, Frauen und Männer. Geht hin und sagt ihnen. Und gemeint ist damit erstens, müssen Sie überlegen, die Jünger waren ja abgehauen, oder? Die waren ja weg und waren verschwunden, die waren am Kreuz nicht dabei gewesen. Die haben Christus verlassen. Petrus hat ihn verleugnet. Wenn der ihnen begegnet, wie wird er ihnen begegnen? Kommt er zum Gericht? Sagt er, Moment mal, was habt ihr denn gemacht? Nein, er sagt, das sind meine Brüder. Die Frauen dürfen Vergebung predigen. Und zwar den Jüngern, euch ist vergeben. Er hat euch Brüder genannt. Ihr, die ihr ihn verlassen habt, ihr seid trotzdem aufgenommen. Ihr seid Familie, ihr gehört dazu. Und das ist der eigentliche Kern der Freude, um die es hier geht. Der Engel hat gesagt, Christus ist auferstanden. Jesus Christus kann sagen, ja, er muss gar nicht mehr sagen, ich bin auferstanden, weil er ist da. Aber indem er sagt, meinen Geschwistern, sagt er, ihr seid mit hineingenommen in die Auferstehung. Du wirst auferstehen, sagt er uns damit zu. Nur in diesem kurzen Wort sagt es meinen Geschwistern, dass wir alle Geschwister Jesu Christi geworden sind. Kinder Gottes. Sie kennen auch das Wort, so seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Du bist ein Kind Gottes geworden. Der Tod wird nicht mehr an dich heranreichen. Das ist die frohe Botschaft, die wir an Ostern hören. Und das ist gemeint. Und damit meint Jesus, du gehörst zur Familie. So, und was hat sich verändert? Leben wir wirklich von der Auferstehung? Lebst du wirklich von der Auferstehung her? Was würde uns alles egal werden können, wenn wir wirklich von der Auferstehung her leben würden? Wo ein älteres Ehepaar zusammensitzt und immer Körner isst, damit es lange lebt und immer gesund lebt und so. Und dann mit 90 stirbt und tatsächlich in den Himmel kommt. Und es einfach so wunderbar ist, dass sie dann sagen, Mensch, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir aber nicht so gesund gelebt. Das heißt, wir würden, jetzt bitte, soll nicht heißen, dass jetzt das Rauchen anfangen oder so. Aber wir müssten mal überlegen, wir könnten uns das wirklich fragen in unserem Leben, was würde denn alles nebensächlich werden, wenn wir wirklich hier in unserer Gemeinschaft als Gemeinde, als Gemeinschaft der Heiligen von der Auferstehung her leben würden. Ich habe mir das noch aufgeschrieben. Jesus kann sagen, wer ist meine Mutter? Sie wissen auch, die Mutter kommt, oder, mit den Brüdern. Wer ist meine Mutter? Interessiert ihn auf einmal nicht mehr. Fasst sich an den Kopf, wie kann ihm denn das egal sein, dass seine Mutter draußen steht. Sagt, das hier sind meine Geschwister, das hier sind meine Brüder und Schwestern, das hier sind meine Mütter, das hier sind meine Väter. Es wird auf einmal zweitrangig, weil wir von der Auferstehung ganz anders her denken müssten. Paulus kann sehr scharf Menschen auch wieder in ihre Schranken zurückweisen, ebenfalls von der Auferstehung her. Ein Sklave haut ab und sagt, ich will frei sein, Gott hat mich befreit, wie kann ich jetzt noch Sklave sein? Und Paulus kann sagen, nein, weil du auch von der Auferstehung her lebst, kannst du Sklave sein, kannst du Sklave bleiben für deinen Herrn. Damit du für deinen Herrn da bist, leb dieses Leben, du wirst in der Auferstehung alles zurückerstattet bekommen. Fürchte dich doch nicht vor Niedrigkeit. Frauen, kann Paulus sagen, ja, schweigt doch in der Gemeinde, weil eure Männer würden es nicht aushalten, wenn ihr mit ihnen redet. Aber das gilt jetzt nicht mehr, weil wir sind hoffentlich Männer geworden, die aushalten, dass ihre Frauen mit ihnen reden oder ab und zu mal ihnen was sagen. Das heißt, er kann sagen, haltet euch an soziale Normen, auch wenn sie ungerecht sind. Aber zuletzt in der Gemeinde zählt das nicht mehr. Da das Leben. Wir sollen wissen, du wirst jeden von denen, die du hier siehst, womöglich im Himmel wieder treffen. Leb jetzt schon so, dass du mit ihm die Ewigkeit weiterleben kannst. Und die Macht, Vergebung weiterzugeben, für andere zu bitten, für andere um Vergebung zu bitten, die ist ein Teil von dieser großen Gemeinschaft. Das hat Jesus Christus verändert. Das ist das, was er uns Neues sagen kann, was er dir über dein Leben Neues sagen kann, was vorher so nicht klar war. Amen.